embodied.
RevLab. Wo finden wir Gott? Wie finden wir Gott? Eine Frage, mit der wir uns in jeder Folge von Holy Embodied auseinandersetzen. Eine Frage, die Menschen seit Jahrtausenden beschäftigt. Und für uns ist klar, der Körper ist ein wunderbares Portal für die Erfahrung der göttlichen Präsenz. Mit uns meine ich Patrick Schwarzenbach. Er ist Pfarrer in Zürich. Ich bin Lila Sutter, Theologin, Journalistin und Yogalehrerin, heute vor allem Energieheilerin. Etwas, was man vielleicht von einer reformierten Theologin nicht unbedingt erwarten würde. Doch auch der Körper war gerade in der reformierten Spiritualität lange nicht im Blick, wenn es ihm darum ging, diese große Frage, wo finden wir Gott, zu beantworten. Patrick und ich zeichnen heute am Beispiel vom Kloster Kappel als Ort der spirituellen Praxis lose nach, wie sich eben diese Praxis im Laufe der Zeit verändert hat und sich weiter am Verändern ist. Das Wort Satsang, das in der Folge vorkommt, stammt aus der indischen Philosophie, wo es das Zusammentreffen mit einem spirituellen Lehrer bezeichnet.
Ich habe keine Klostererfahrung, aber du glaubst schon, oder?
Ja, ich war einmal drei Monate in den Bergen in einem Kloster in Disentis. Also nicht in einem reformierten Kloster, wie das ja Kappel ist, sondern einem katholischen, weil ich so nach dem Gymnasium, was war der Grund? Ich wollte zum einen so dieses Üben vertiefen. Ich habe so gedacht, ich gehe mal an einen Ort, wo es wirklich still ist. Und das andere war auch so ein bisschen das Spielen mit dem Gedanken, ob vielleicht diese Lebensform des Klosters etwas für mich wäre. Und dann bin ich da in die Berge und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht meine Lebensform ist. Und
woran hast du das festmachen können?
Ja, vor allem daran, dass irgendwie die Hälfte dieser Mönche dauernd Migräne hatte. Es ist wirklich so dieser Punkt von, also zum einen, ich bin irgendwie zu gern im Alltag. Ich könnte mich nicht so komplett aus diesem Alltag in eine Klostergemeinschaft einfügen. Da wäre es mir nicht so wohl. Habe ich dort dann sehr schnell gemerkt. Und das andere ist schon so dieser Gedanke von, dass wir unsere Probleme halt mitnehmen, egal wo wir hingehen. Also diese eben zum Teil wirklich junge Mönche, die mit sich selbst so am Ringen waren und so. Und die hätten auch gerungen, wenn sie in der Welt gewesen wären. Aber sie haben jetzt halt auch gerungen in diesem Kloster. Und da habe ich gedacht, ja gut, draußen gibt es wenigstens irgendwie feinere Spaghetti als in diesem Kloster und da kann ich auch draußen ringen, also für das muss ich irgendwie nicht ins Kloster. Und zwar aber im Nachhinein eine sehr schöne Zeit und ich habe auch, bin vor kurzem in einem anderen Kloster gewesen, das hier in der Nähe von Zürich, das Kloster Pfarr, das wird nur von Nonnen bewohnt, das ist ein Nonnenkloster und als ich da so reinkam und zu diesen also dieser Weihrauchduft, aber auch so diese klare Stille dieser Räume, da habe ich so gedacht, wow, ja, es ist schon sehr schön. Also es ist schon etwas Spezielles, diese Klosteratmosphäre.
Kleine Klammerbemerkung. Ich habe da gegangen, jetzt ein bisschen off track. Ich wollte ja so gerne mal was mit dem Kloster Pfarr machen. Ja. Habe sie eingeladen für den Podcast. Also, nein,
wirklich?
Da haben wir keine. Nö.
Wir haben sie mal.
Finde ich irgendwie aber auch cool. Wahrscheinlich hilft das genauso, wenn du sagst, dort herrscht eine Atmosphäre von klarer Stille. Es hilft wahrscheinlich, einfach so zu sagen, du weißt, nein, machen wir jetzt nicht mit.
Und ich finde es ein mega spannender Ort. Wir waren dort mit unserem Team vom St. Jakob und es ging so um die Frage von, wie soll es weitergehen? Und wir haben uns wie überlegt, diese offene Kirche, oder wir machen das jetzt seit den 90er Jahren, also jetzt nicht wir, aber die Leute, die dort arbeiten. Und haben uns wie gedacht, shit, wir machen eigentlich immer das Gleiche, wie könnten wir uns irgendwie entwickeln? Und da haben wir gedacht, komm, wir fragen jemanden, der schon viel länger so mit diesen Fragen unterwegs ist, wir fragen unsere Schwestern im Kloster Pfarr. Und dann hat uns die Priorin, eine mega coole Person, hat uns dann eingeladen. Wir sind dann mit ihrem Tisch, waren wir dann da. Und sie hat eigentlich nur davon erzählt, wie sie losgelassen haben. Und zwar sie hat noch eine Bäuerinnenschule. Und die hat zwar mega viel Geld gebracht und war, glaube ich, auch sehr bekannt und angesehen, und trotzdem haben sie sie losgelassen. Und für uns war das mega wichtig zu hören, weil unser Hauptproblem war eigentlich, dass wir neue Dinge anfangen und die alten gleichzeitig behalten und dann immer noch mehr und noch mehr. Und indem dass sie uns das erzählt hat, hat man so auch gemerkt, diese Weisheit von diesem Kloster, eben die haben mehr Zeit dort, um ins Gebet zu gehen, um nachzudenken, um zu sein. Und das finde ich nach wie vor etwas mega, mega Wichtiges. Und hast du nur noch zum diese Klammer noch zuzumachen, hast du sie gefragt, ob du auch zu ihr gehen dürftest? Und auch das ist so quasi nein, Podcast nein.
Ja, einfach weil ich weiß nicht mehr genau, wie die Absage kam, aber es war so klar, hey, wir haben irgendwie so schon genug zu tun.
Ja.
Nicht, ich habe es nicht so als wir sind gestresst gehört, sondern einfach, wir sind zufrieden mit dem, was wir machen und haben im Moment keine Kapazität, da noch Gäste so zu empfangen. Das fand ich natürlich spannend. Schade, aber auch, und vielleicht ist das, ist das Kloster auch deshalb so ein guter Übungsort, eben weil es so super reduziert ist. Und es ist natürlich nicht der älteste Übungsort überhaupt, es gibt ja noch ältere Versionen, eben so die Höhle irgendwo im Berg oder einfach außer das ganze Eremitentum. Wüstenväter und Mütter erwähnst du immer gerne.
Ja, natürlich.
Also dieser Rückzug. Vom Kloster Kappel nun weiß ich gar nicht viel aus seinen Klostertagen.
So, aber das ist schon eine sehr protestantische Sicht. Als die Reformation stattgefunden hat, hat man sich ja überlegt, was macht man mit diesen Klöstern? Oder man wollte ja nicht mehr in diesen Klosterformen leben. Und hat dann aber gedacht, wir üben dort weiter.
Genau.
Und dann hat man begonnen, diese Texte, das ist ja so im Protestantismus so wichtig, oder diese Texte so zu lesen und zu übersetzen. Und eigentlich so diese Schriftübung hat man dann wie weitergeführt. Und ich finde, man merkt diesen Bogen bis heute, weil auch heute noch Kurse stattfinden dort. Und aber, und das finde ich auch spannend, nicht nur Kurse, sondern auch die Swisscom, die UBS, wer auch immer, kann sich dort auch einmieten und kann so Retretten machen und sich zurückziehen. Also dieses Klosterding wirkt irgendwie nach, auch eben für Firmen offenbar.
So das Bedürfnis nach ab und an mal irgendwie ganz aus dem alltäglichen Setting rauszugehen, das wird auch heute noch erfüllt. Und wenn du sagst, so nach der Reformation oder während der Reformation, wurde die Schriftübung oder Schriftstudium so in diese Häuser verlegt, die vorher Klöster waren. Also waren so fast ein bisschen Mini-Schulen oder sowas, oder?
Ja, ich ging es wirklich auch darum, die Leute zu unterrichten, denen diese Sprachen beizubringen. Und ich glaube, wir denken halt immer so mega stark von diesem unserem Schulsetting her mit der großen Pause und dem Znüni. Aber es war damals auch sehr stark so ein Vertiefen in das Wort Gottes oder das Leben mit diesem Wort Gottes. Und ich stelle es mir stark vor, vielleicht eher wie ein Ashram, bei dem man so quasi den ganzen Tag einfach dieser Schrift widmet. Ja. Also sehr, noch nicht so in diesem Schulplan 21 und Akademisierung, sondern wirklich so auch das mit dem Wort Leben, fast klostermäßig über eine lange Zeit.
Was dann auch individueller ist als oder auch so eine persönliche Auseinandersetzung ist, mehr als einfach nur eben in einem Klassenzimmer sitzen und jemand, wie sagen wir, unterrichtet dir die Schrift und die Sprache.
Wir dürfen nicht vergessen, oder so am Anfang, also die Reformierten am Anfang haben ja gedacht, war ja die Frage so, wo finden wir Gott? Und währenddem die katholische Gemeinschaft das so stark in dieser Eucharistie und in dieser Feier, auch diesem magischen Moment, so quasi dort, ist man Gott für diesen kurzen Moment, haben die Reformierten ja gedacht, ja gut, dort ist sie nicht, aber vielleicht leuchtet sie uns ja aus der Schrift entgegen und da müssen wir uns möglichst lange dieser Schrift aussetzen, damit wir da irgendwie plötzlich die göttliche Kraft sehen. Ja. Und ich glaube, da sind wir viel ungläubiger geworden, weil wir ja nicht mehr so, also ich jedenfalls nicht so denke, so jetzt lese ich da und dann hüpft mir Gott entgegen in der Schrift, so eins, zwei, aber das war, ich glaube, schon die Hoffnung sowieso, wow, und dann überkommt es mich und dann bin ich eins zu eins, Auge in Auge mit Gott, oder?
Eben, das war nämlich schon auch der Antrieb, oder?
Ich glaube schon, also, ja.
Wo es finden ist, wir Gott?
Ja, und aha, ich glaube, es ist nicht, dann nicht so kopfig, aber natürlich auch nicht so körperlich. Also jetzt glaube für unseren Podcast, es ist ja dann auch nicht so, dass man eben das leiblich irgendwie gebetet, verinnerlicht hat, sondern...
Naja, ich meine, wenn du dich tagelang mit Schrift also auseinandersetzt und mit diesem Wort lebst, wie du sagst, es kann ja auch einen körperlichen Aspekt dann bekommen, wenn du die ganze Zeit irgendwie wieder auch in Beziehung bist mit diesem Text und...
Ja, du nimmst es mit, oder? Du wie ein Ohrwurm, der dir dann wieder einfällt, ja, das stimmt.
Und
ja, das
im
stimmt.
Idealfall vielleicht auch, während du, keine Ahnung, die Gartenbeete bearbeitest oder irgendwie isst oder so. Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt ein zu romantisches Bild.
Nein, aber ich finde, das merkt man ja schon noch bei Menschen, die so wirklich so ganz stark mit der Bibel leben. Oder also so zum Teil sind das evangelikale Personen, aber auch so ältere Menschen, die wirklich so mit der... Und denen fällt ja auch in jedem Moment irgendein Bibelzitat oder eine Geschichte ein. Also die leben ganz nahe und da ist es, ja, wie du sagst, da geht es so im Fleisch und Blut über, oder? Da.
Und trotzdem ist natürlich, oder das Element schon da, dass in der reformierten Spiritualität geht es ganz stark ums Verstehen, ja, ums Lesen der Schrift und ums Hören auch.
Ja.
Und vielleicht ist es auch ein bisschen, ja, sowohl die Stärke von unserem Podcast, dass man ihn hören kann, aber auch manchmal denke ich, ist es auch ein bisschen eine Schwäche, weil so kann man uns einfach, oder die Inhalte, die wir präsentieren, zur Verfügung stellen, man kann sie einfach hören. Im besten Fall inspiriert es jemanden, aber es fehlt wie so diese Brücke, finde ich, ins unmittelbar super direkte eben verkörpern, ja, ins Erleben. Das weiß ich ja nicht, wie viel davon landet.
Kennst du Podcasts, die so ganz bewusst anleiten, also die nur in dem bestehen, dass es, ich sage jetzt einfach, eine Stunde lang immer wieder gesagt wird und komm ins Jetzt oder atme ein oder so. Gibt es sowas? Weil ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, das sind so...
Ich glaube nicht, nein. Das ist nicht das richtige Format.
Ich glaube auch.
Ja. Also ich meine, wir haben das ja auch eine Zeit lang ab und an probiert und ich glaube aber, das kommt nicht so gut an, weil ich finde, um diese Dinge, über die wir sprechen, unsere Inhalte erfahrbar zu machen, ist eben das Element vom Zusammensein und im Idealfall so in Fleisch und Blut Zusammensein ist essentiell.
Und wie gehst du damit um? Also ich meine jetzt, du hast jetzt diesen Podcast schon länger. Gibt es so wie auch eine zweite Seite, bei der du bewusst unterrichtest oder einlädst zur Möglichkeit, zusammenzukommen?
Ist das die Einleitung für den Werbespot jetzt?
Ja, für diese Seite auch zu üben. Also machst du das immer wieder oder ist das etwas, das du delegierst und so quasi sagst, ich mache...
Nein. Ich meine, das ist mir ein starkes Anliegen, auch immer wieder so diese Inseln zu schaffen. Ja, und das ist jetzt dann im Kloster Kappel natürlich, darum sprechen wir auch über das Kloster unter anderem. 3. bis 5. Oktober sind wir dort mit dem Wochenende, das Holy Embodied heißt. Und eine explizite Einladung ist an euch Hörende, um eben vielleicht auch nur ein bisschen davon zu entdecken, worüber wir hier sprechen, so dass dieses Sein, von dem wir reden, egal in welcher Form, dass es zu einer körperlichen Erfahrung werden kann, weil es macht mir unendlich viel Spaß, darüber zu sprechen und zu hören, immer wieder von anderen Menschen, auch von dir immer wieder zu hören, wo du gerade bist, was bei dir gerade so abgeht, wie dein Üben gerade aussieht und dann aber auch, das ist eine Riesenleidenschaft, so Menschen wie so mitnehmen zu können, zu sagen, hey, komm schauen, so ist das.
Also du hast ja das auch schon in den Podcast-Festivals hast du es auch schon angeboten, so diese Erfahrungsdimension. Ja. Und jetzt ist es aber, wenn ich es richtig verstanden habe, länger. Also das heißt, jetzt trifft man sich dort und ist dann 3 Tage miteinander unterwegs.
Genau.
Kannst du etwas darüber sagen, warum 3 Tage und was so vielleicht so ein Bogen von so einer, ist ja dann intensiver als nur eine Stunde an einem Festival. Mhm.
Also wir sind dann von Freitagabend bis Sonntagmittag gemeinsam unterwegs. Warum diese 3 Tage? Das ist eine Form, die gut funktioniert für Menschen, die auch arbeiten und so. Also es sind ganz pragmatische Gründe. Ja. Und der Bogen, der da aufgespannt wird, der reicht von zuallererst am Freitagabend mal anzukommen und so zu merken, ich habe ja auch eben zum Beispiel Füße.
Ja.
Da ist nicht nur dieser Kopf, sondern so die Einladung. Und vielleicht ist es etwas, was wir jetzt auch gerade mit den Zuhörenden machen können. Mhm. Die Einladung, so wirklich deine Aufmerksamkeit. Und das ist dieses unangestrengte Etwas, das schon da ist. Wir müssen das nicht suchen gehen, wir müssen das nirgendwo irgendwie produzieren. Das ist einfach schon da. Das hört schon meine Worte jetzt zum Beispiel. Dieses unangestrengte Etwas, einen Moment lang wie in deine Füße fallen zu lassen und zu merken, da gibt es Empfindungen, die wahrgenommen werden können, und zwar ohne Mühe, ohne Anstrengung. Und vielleicht spürst du auch deine Schuhe an den Füßen. Also wie so, als würden die Schuhe deine Füße umarmen oder halten. Das ist irgendwie noch tröstlich oder schön, so das Gefühl. Und für mich, ich sitze in einem Stuhl, das heißt, ich kann auch merken oder spüren, wie mein Gewicht so vom Stuhl gehalten wird. Und egal, wo du das jetzt gerade hörst, vielleicht sitzt du im Tram oder im Zug oder auch wenn du Auto fährst, kannst du spüren, da ist was, was mich hält. Da ist ein Sitz und da kann ich wirklich so mein Gewicht rein entspannen. Und vielleicht ist es mit diesem Merken, dass dein Stuhl dein Gewicht hält oder wahrzunehmen, wie die Schuhe deine Füße so einbetten. Vielleicht hat das eine Qualität von, oder vielleicht fühlt sich das an wie Ausatmen oder so ein bisschen breiter werden, ein bisschen weicher werden. Und schon nur alleine so ein Mühe davon ist, ich weiß nicht, wie das ist für dich, aber ich finde schon nur ein ganzes Bierbitzel ist wunderbar.
Ja, und ich glaube, was du am Anfang gesagt hast, dass es immer da ist und es braucht so eine ganz kleine Verschiebung, um wieso zu merken, stimmt, das ist es ja. Und dass diese Verschiebung wie selbstverständlicher wird, wenn das eben Platz hat, das auch zu üben, das ist, das ist, ich glaube, ich sehr wahr.
Genau, und so, das ist in etwa unser Ankommen. Und dann von dort aus oder von da aus gehen wir weiter in verschiedene Praktiken. Zum einen ist es Bewegung, zum anderen ist es Restorative Yoga. Das ist so, bau dir ein Nest oder wir bauen kleine Nester und dann bettest du dich darin so bequem, wie es geht. Ja. Und das hat einen unendlichen Einfluss oder das hat eine unglaubliche Wirkung aufs Nervensystem. Ja. Wenn der Körper so merkt, hey, hier bin ich geborgen, hier bin ich gehalten, hier bin ich safe, hier bin ich sicher. Das ist unglaublich. Und dann natürlich, du hast es gesagt, es ist ein bisschen intensiver als eine Stunde, wenn wir so unterwegs sind in diesem ganz, in dieser präzisen Aufmerksamkeit, dann kommen natürlich auch die guten Widerstände hervor. Ja. Und je nachdem lösen die sich auf oder sie lassen sich halten auch, so sei das im kleinen Nest, sei das in der Meditation, sei das in Bewegung. Oder es ist einfach so ein dir Gewahrwerden von, wow, okay, das ist meine Schachtel, das ist meine Box an Widerständen. Ja, und das kann schon auch sehr herausfordernd sein, aber die Einladung von diesem Wochenende ist immer und immer und immer wieder wahrzunehmen, und zwar eben aus dieser unangestrengten Aufmerksamkeit, dass auch unsere Box von Widerständen, unsere Ängste, unser Zeug halt, oder? Das haben wir alle, dass auch das aufgehoben ist und dass auch das dazugehört. Und ich finde, um das wirklich so, diese Bewegung quasi ganz zu erleben, ganz durchzuspielen, braucht es einfach etwas Zeit. Und auch, das sind auch diese 3 Tage, also es ist auch mega wenig, aber immerhin.
Ja, natürlich. Und du hast jetzt schön erklärt oder erzählt auch, wie so dieser Bogen stattfindet. Jetzt gibt es diesen Bogen, es gibt die Übenden, die dort sind, dieser Raum, der das auch hält. Mhm. Jetzt deine Rolle ist ja dann eine ganz spezielle. Also bist du dort auch als Person, die man so quasi im 1-zu-1-Setting ins Gespräch geht? Also gibt es da, gibt es in verschiedenen Traditionen so quasi diese Einzelgespräche, geistliche Begleitung oder Doxan in der Zen-Tradition? Bist du so da? Bist du als Lehrerin da, die eine Stunde etwas erzählt? Was ist so dein Unterrichtsstil?
Das ist eine ganz gute Frage. Mein authentischer Sitz so, oder meine authentische Rolle oder mein authentisches Dasein ist, ich bin, und auf Deutsch klingt das wahrscheinlich komisch, aber ich bin Energieheilerin, Energy Healer, das ist mein Ding. Das heißt, ich bin nicht die, die eine Stunde lang was erzählt, wie so eine klassische Lehrerin. Ja. Ich gebe diese kurzen Anleitungen, ich spreche nicht sehr viel.
Das sind aber praktische Anleitungen und nicht, ich erkläre euch den Kosmos-Anleitungen.
Nein, oh Gott, nein, wenn ich das versuche, dann wird es kompliziert. Dann wird es abstrakt und kompliziert und niemand versteht mehr irgendwas. Nein, es ist so ganz, immer ganz pragmatisch, immer so, okay, der Körper, da sind wir jetzt. Und wie fühlt sich das an? Okay, und wieder zum Körper zurückkommen. Und von dort aus natürlich entwickelt sich dann wie so eine, aber es ist eher eine Erfahrung oder ein gemeinsam so Ertasten von wie die Wirklichkeit gemacht ist.
Ja.
Ah, das ist jetzt vielleicht abstrakt, ich weiß es nicht.
Vielleicht ja auch nicht immer gleich, oder? Also die Prozesse können ja auch in 100 Richtungen gehen. Und
das stimmt. Aber ich bin vor allem da, um ganz praktisch pragmatische Hinweise zu geben oder Anleitungen zu geben, um eben zu erfahren, wo ist Gott oder wo ist die Präsenz, wie ich es nennen würde.
Ja.
Das ist meine Rolle. Und dann, ich mache keine Einzelgespräche, aber zum Beispiel beim letzten Mal, als dieser Kurs stattgefunden hat, das war noch im Lassalle-Haus, rest in peace, haben wir an einem Abend Satsang gemacht.
Ja.
Und das waren aber auch so eine somatische Exploration von, jemand hat eine Frage gebracht und dann war es so wie auch wieder im Körper, okay, und wo spürst du das jetzt?
Ja.
Und wie fühlt es sich an, wenn du zum Beispiel diese Frage in die Präsenz legst oder wenn du dies nicht selbst halten musst, sondern spürst, eben da ist diese Weite, diese liebevolle Zuwendung da, die das hält für dich.
Und verstehe ich das richtig? Also das heißt, du versuchst auch, wenn es irgendwie geht, nicht so quasi in diese Kopfebene zu kommen und in diese Erklärebene auf abstrakter Ding, sondern wirklich wieder anleitend praktisch zu sagen, das Wissen ist irgendwo in dir, geh mal auf die Suche oder schau mal dorthin oder schau mal dahin.
Ja, weil wenn wir auf die mentale Ebene gehen, dann wird es super komplex, mega, mega kompliziert.
Ja.
Und es hat auch dann nicht diesen Impact, den es hat, wenn wir in der Aufmerksamkeit bleiben oder wenn wir im Körper bleiben.
Ja.
Weil das kennst du ja auch, wenn du dir einfach 700 Mal am Tag sagst, ich bin so erfolgreich, ich bin so toll, ich bin so stark, dann hat das keinen Einfluss auf dein Leben, deinen Alltag, oder?
Ich weiß
hast du nicht, das nie gemacht?
Ich sage mir andere Dinge. Ich muss noch die Zähne putzen. Nein,
aber weißt du, so dieses Positive Affirmation-Ding.
Ja. Ich weiß, also da würden jetzt natürlich viele sagen, doch, das muss nur genug lang und genug häufig und so. Ich kenne dieses Positive Affirmation in einem Zusammenhang, bei dem ich es sehr positiv erlebt habe, und zwar bei In dieser Ausbildung, die ich gemacht habe, geht man so von guten Elternbotschaften aus. Das sind so Botschaften, die man als Kind entweder bekommen hat oder nicht. Und sie gehen davon aus, dass wir alle gewisse Botschaften nicht so deutlich bekommen haben oder einfach nicht gehört haben. Das gibt es ja manchmal auch. Und, und eine ist zum Beispiel, dass du bist sicher. Also, ja, ich passe auf dich auf, du bist sicher. Und da gibt es Menschen, die das so nicht bekommen haben und die suchen das immer im Außen, also zum Beispiel in einer Beziehung müssen sie 100-mal hören, dass die andere Person, die läuft mir nicht davon, nein, nein, so. Aber es landet nie, weil es wie so bei einem Sieb oder bei einem Ding, es fällt immer durch, oder? Und in diesem Zusammenhang, so, in, so unter dem Thema Nachnähren oder das Verstärken, kann das durch diese positive Selbstaffirmation kann das wie so einen ersten Boden geben. Das Bild ist so, wie wenn das, dieses Sieb dann mit Butter, mit Anker ausgestrichen wird und dann plötzlich das Wasser darin bleiben kann. Und dort ist so wie der Gedanke, ich gebe mir das selbst, zuerst selbst, damit ich nachher im Außen auch diese Erfahrung machen kann. Das ist so etwas, bei dem ich das Gefühl habe, dass aber ich überlege jetzt gerade, was es liegt. Ich glaube, es ist dann eben auch verbunden mit diesem Gefühl, ich bin sicher, dass auch diese Erfahrung auch bewusst zu suchen, also sei es in einem Nest oder in einem Kreis oder was auch immer. Und erst dann kann so quasi diese Erfahrung da irgendwie einhängen.
Ja.
Ja.
Also ohne die körperliche Komponente
bleibt es irgendwie leer. Ja, das stimmt.
Weil das ist ja das Fiese an diesem ganzen, genau an diesen Geschichten, dass es nicht reicht, wenn ich es im Kopf weiß.
Ja, genau. Vielleicht ich ist es das, es ist nicht nur das Wissen, sondern es tiefer, muss so reinsickern.
Genau,
oder?
Genau.
Ja. Was ich auch sehr, sehr ansprechend finde, ist auch so dieser Teil von, dass es nicht darum geht, eine Weltanschauung zu übermitteln. Also ich finde, auch jetzt als Bogen nochmal zum Kloster Kappel, häufig bestehen ja Religionen oder Menschen, die Kurse anleiten, auch darin, dass sie eigentlich ihr dogmatisches Konstrukt, ihr abstraktes Weltbild dann den anderen irgendwie mitgeben möchten. Und bei dir, so, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es eigentlich mehr darum, Erfahrungen zu ermöglichen, auch im Vertrauen, dass am Schluss dasselbe Weltbild dabei herauskommt. Also, dass man gar nicht so fest über das Weltbild reden muss, sondern dass wie wenn eben die Wirklichkeit sich irgendwie zeigt, dass das dann die gleiche ist für uns alle.
Ja, und ich meine, das ist ja letztlich Holy Embodied, ist ja genau das. Ja. Das ist so das quasi komm und schau für dich selbst, was du selbst wahrnimmst aus der Aufmerksamkeit und dann lass uns darüber sprechen oder lass uns, keine Ahnung, teilen wir, was wir sehen, teilen wir, was wir erfahren und ob wir dann dasselbe Weltbild haben oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Also ich meine jetzt zum Beispiel eben im letzten Kurs, da gab es ganz viele verschiedene Weltbilder, die zusammengekommen sind und da war ich überhaupt nicht einig mit allem. Aber so dieses, die Erfahrungsebene, die hat uns zumindest im Moment der Erfahrung verbunden.
Schön, ja.
Und ich finde dann, es ist mir auch ein bisschen egal, ob jetzt die Menschen, ja, ob wir dann alle dasselbe gleich benennen oder die genau selben Schlüsse aus unseren Erfahrungen ziehen. Das ist wirklich nicht mein Bier. Ich finde, das bleibt immer bei den jeweiligen Teilnehmenden. Ich hatte letzte Woche gerade mein eigenes Retreat im Tessin und da gab es eine Teilnehmerin, die hat gesagt, weißt, das geht mir einfach alles viel zu tief. Und, und das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, so quasi, nein, danke. Ja. Und dann habe ich auch gemerkt, hey, look, das ist wirklich, es geht mich quasi nichts an, wie es bei dir landet.
Ja.
Ich bin da und ich bin gerne da, auch weiterhin das irgendwie, soweit ich kann, zu unterstützen. Ich bin da nicht, ja gut, das gefällt dir nicht, also ciao.
Ja.
Ich entziehe mich dieser Verbindung dann nicht, nur weil es der anderen Person nicht gefällt.
Ja.
Aber das bleibt, ich finde, ich muss das ja irgendwie unverfügbar lassen, weil sonst wird es ein, ich will etwas von dir. Natürlich. Oder ich will es irgendwie kontrollieren und dann finde ich es ein bisschen grusig.
Ja, und ich glaube auch nicht nachhaltig. Also ich erlebe das manchmal so in diesen Coaching-Situationen. Mhm. Also all die Ideen, die mir durch den Kopf schwirren, sind nicht diejenigen, die bei der anderen Person jetzt wirklich voller Leben sind. Und ja, ich glaube, es geht dann mehr darum, irgendwie den Raum zu eröffnen, damit eben so eine Idee dann wirklich irgendwie aufsteigen kann und sich zeigen kann und ja, dann irgendwie Realität wird, oder? Mhm. Weil alles, also wissen wir ja selber, all diese gut gemeinten Ratschläge und Tipps und Tricks oder eben auch Weltbilder, die das, ja, das ist immer so ein bisschen,
ja.
Nein,
ja,
danke.
Ja, und dann ist auch so, wir haben jetzt ein bisschen so die verschiedenen Formate auch angeschaut von gemeinsamen Üben, eben im Kloster, dann diese Art Schule bis hin zu jetzt diesen kurzen Wochenenden, ja, oder zum Teil sind es auch irgendwie eine Stunde, zwei Stunden Workshops. Ja, es gibt so diese Inseln der Erfahrung und dann aber schon eher so ein privates Üben, oder? Also man nimmt es dann nach Hause und schaut dann selbst, oder?
Das finde ich mega spannend. Also ich finde ja so, auch wenn man das so kirchengeschichtlich anschaut, so ich glaube in den 80er Jahren oder vielleicht auch noch ein bisschen vorher, kamen ja all diese Kurshäuser auf. Und mhm, da wurde Kappel dann zu einem Kurshaus. Das heißt eben, man konnte Kurse anbieten und besuchen. Es gab Bouldern, jetzt, ja, in stimmt, der Schweiz, es gab, also im Umkreis von Zürich, dann gab es irgendwie den Leuenberg, ich glaube in Basel, es gab in St. Gallen gab es dieses Schloss, es gab so wie jede Landeskirche hatte dann so ihre, und dort üben wir dann, oder? Und haben das so wie auch ein bisschen rausverfrachtet an diese Orte.
Aus den Kirchen.
Ja, ein Stück weit aus, ja, der Kirchen, auch ein Stück weit aus dem Alltag, weil die Leute, stimmt, dann wie, ja, gemerkt haben, wow, Fasten kann ich mega gut, zwei Wochen an so einem Ort, und dann, ja, kommen sie nach Hause und merken, shit, hier geht's nicht. Oder eben auch in die Stille gehen. Mhm. Und ich glaube, da ist man immer noch ein wenig am Suchen, was da eine gute Brücke wäre. Also wie übt man dann im Alltag, wenn es so gut gelang, in dieser ganzen Woche Kurs oder mit Essen, das man nicht selber zubereiten musste? Oder ist es vielleicht auch wirklich, war es immer so, dass es halt Vertiefungszeiten gibt, wo man abtaucht, in denen man dann irgendwie tiefer geht und dann taucht man auf und ist im Alltag und versucht so gut wie es geht, das irgendwie auch präsent zu halten?
Mhm. Ja, aber damit es im Alltag präsent bleibt, meiner Erfahrung nach, und so mit den Menschen, mit denen ich arbeite, braucht es ja schon auch immer wieder so diese ein stetiges Üben. Und
ich meine,
da hätte,
ja,
die,
glaube ich auch,
solange es die Sonntagmorgen-Gottesdienste ja noch gibt,
ja,
oder die Gottesdienste noch gibt, das wäre eigentlich ein mega guter Moment, um...
Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber Niklaus Peter, der Pfarrer, der im...
Frau Münster
war, der hat mal eine schöne so Auslegung des Wortes von der Rechtfertigung, das ist ja dieses übliche Ding, das ja irgendwie aus der Gerichtsecke kommt, und er hat das mit dem lateinischen Wort justieren verbunden, mhm, also die Justiz, oder? Mhm. Und er hat eben gesagt, es geht nicht darum, um eine Gerechtigkeit im Sinn von um Sonntagmorgen wieder gerecht gemacht zu werden, sondern darum, wieder neu justiert zu werden, wieder neu ausgerichtet. Ja. Und dort ist ja das Gericht und Richten ist, stimmt, ja da auch drin. Also es geht eben nicht um ein Gericht, das da irgendeine Schuld spricht, sondern das uns wieder richtet, das uns wieder ausrichtet. Und ich finde,
das ist mega schön,
dieser,
ja,
Gedanke finde ich sehr, sehr, sehr schön, oder? Das, mhm, auch mit, weil du das gesagt hast mit dem Sonntagmorgen, es geht wie ein bisschen darum, das Schiff wieder in die richtige Richtung zu,
ja,
bringen,
ja,
und unter der Woche, wir versuchen es so gut es irgendwie geht und gehen wieder mal in die Stille oder, mhm, sind ganz bei dem, was wir gerade tun.
Mhm.
Und dann haben wir aber am Sonntag oder eben in einem Kurs wieder die Möglichkeit, uns wieder ein bisschen, dorthin,
ja,
wollen wir eigentlich,
ja,
genau.
Ja, ich meine, das ist eigentlich genau meine Arbeit.
Ja.
Als, wenn ich sage Energiearbeit, ist eigentlich genau das, so dieses Justieren, die,
ja,
Rekalibration,
ja,
von deinem System, weil,
ja,
das ist ja eigentlich der eigentliche Zustand, so sehe ich das zumindest aus meiner Perspektive, ist diese Balance, was auch immer das heißt,
ja,
in deinem Körper,
ja,
in deinem System, aber so eine perfekte Ordnung auf eine Art. Und das kommt einfach halt ab und zu ein bisschen durcheinander, eben man ist irgendwo im Kopf, man knurrt irgendwo irgendwas,
ja.
Es stockt neu mit. Und dann ist es unendlich wohltuend, das einfach wieder neu auszurichten. Und es ist so simpel und es ist so nichts Hokuspokus, irgendwie super esoterisch. Es ist einfach so, dass der direkte Anschluss quasi an oder direkte Verbindung mit Lebenskraft. Wo?
Ja. Und ich glaube, mega anschlussfähig jetzt auch theologisch, also um zu sagen, dass wir grundsätzlich geliebte Wesen sind in dieser Welt, dass wir das aber auch immer wieder vergessen, uns irgendwie zu fest in uns selbst hineindrehen, all diese Geschichten im Kopf, und dass wir dann wieder daran erinnert werden, eben, dass wir am Leben teilhaben, dass wir geliebt sind und dann, also diese, eigentlich unser Grundzustand wieder herzustellen, um wieder so in die Welt zu gehen. Das ist für mich sehr, sehr, sehr nahe.
Ja, und das ist ja wie auch so, warum würdest du das nicht wollen?
Ja, also mega, mega.
Vor allem, wenn der Gottesdienst das liefern kann.
Das ist natürlich die Frage, genau, das ist die Frage.
Wäre das ja großartig, das wäre ein wunderbares Service-Publik.
Also im St. Also Jakob einfach. Liefern wir das jede Woche natürlich, aber ich hoffe, dass es die anderen auch machen.
Ja, aber Spaß beiseite, das kann eine Hilfestellung sein, um eben dann das Erlernte oder übers Erfahren Erlernte in solchen Kursen in den Alltag zu bringen oder auch das eigene Sitzen, die eigenen
Bibel lesen,
was auch immer beten, es dann ist, aus dem Fenster immer. Schauen.
Aus dem Fenster schauen. Bewusst atmen. Ja, es ist ja, genau, es ist ja wirklich so dieses kurze, ja, stimmt, dadurch.
Mhm. Ja, wir haben noch ein paar Plätze frei.
Das wollte ich gerne fragen, kann man, darf man noch kommen?
Unbedingt, schön. Unbedingt. Meldet euch an, wir setzen den Link und E-Mail und alles zusammen in die Shownotes und ich freue mich.
Cool.
Auf das Wochenende und auf euch. Ciao.
Ode.
Alle Infos zum Holy Embodied Wochenende in Kappel findest du auf reflab.ch/agenda. Ich freue mich mega fest, wenn ihr dort auftaucht. Danke vielmals auch fürs Zuhören. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen mit einer Folge zum Thema Heimat mit meiner Kollegin Sarah Staub. RefLab.